Da sind wir wieder. Es geht wieder auf Reisen. Hier ist Dahin, der Reisepodcast von Reisen exklusiv. Jan-Malte Andresen mein Name. Das ist egal. Wichtig ist, dass ihr da seid. Und heute geht's ins Salzburger Land. Salzburger Land, Alpen. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt in unser kleines Reisen-Exklusiv-Podcast-Studio. Was sage ich, kleines Studio? Es ist ja überdimensioniert geradezu für dieses Magazin. Nein, es ist ein tolles Studio. Marie ist da. Du bist unsere Wandermaus hier.
Ja, hi.
Du wanderst gerne und viel.
Ja, das tue ich. Ich glaube, ich bin wirklich im Büro die Wandermaus. Ja, ich weiß nicht, ob ich Konkurrenz habe.
Ich glaube jetzt so richtig nicht. Also hier Jenny und ich, wandern heißt für uns 8 Kilometer maximal und bergab. Also dann ist das schon eine lange Wanderung für uns gewesen.
Ja, das kann man schon gelten lassen, würde ich sagen.
Ja, naja. Ich sage ja immer, wandern ist spazierengehen in wütend. Aber wer es mag, du warst auf vielen Hüttenwanderwegen schon unterwegs, ne?
Ja, genau. Ich war recht oft schon in den Alpen unterwegs. Verschiedene Hüttenwanderungen, viel Italien, Österreich gemacht. Und ja, das ist so typisch, dass man morgens losgeht an der Hütte, am Nachmittag im besten Fall an einer anderen Hütte ankommt und dort übernachtet. Am nächsten Tag das gleiche Spiel.
Im besten Fall heißt, wenn nicht, dann musst du unterwegs übernachten.
Ja, das ist in den Bergen nicht so vorteilhaft.
Aber es hat immer geklappt bisher.
Bei mir ist immer alles gut gegangen. Ich bin immer auch so gelaufen, wie ich geplant hatte, musste nirgendwo abbrechen etc. Ich mag die Berge auch so. Ich bin auch mal mit dem Fahrrad über die Alpen von Deutschland nach Italien. Ja, das hört sich immer so richtig krass an. Und ich beeindrucke
Leute.
Hannibal
hört sich das an, dass du noch Elefanten mit dir mitnimmst.
Ja. Also es dauert 4 Tage, es ist wirklich keine krasse Sache.
Ja.
Man fährt quasi den Brenner. Das ist, also man fährt nicht an der Autobahn lang, aber unten im Tal und man sieht die und es ist, also ich würde sagen, mit dem E-Bike schaffst du aus dem Stand.
Ja, das wollte ich gerade fragen, es war ein E-Bike oder?
Nee, ich habe keins gehabt.
Ich schaffe es mit dem E-Bike aus dem Stand.
Sorry, ja. du sagst 8 Kilometer spazieren, ich gebe dir das E-Bike, ich gebe dir auch gerne das Nicht-E-Bike, ich würde sagen, du schaffst es mit dem E-Bike.
Okay, das klingt nach einem Plan eigentlich. Ich bin ja jetzt E-Bike-Fahrer und ich sage ja immer, man bewegt ja trotzdem die Beine. Es ist ja nicht so, dass man nichts tut.
Also total.
So gesehen, okay, wäre vielleicht ein Ziel.
Ja, kann man gut machen. Ja, jetzt habe ich mal die bisschen in den Bergen Klettersteige probiert. Zuletzt, das ist noch ein bisschen adrenalinreicher, ein bisschen mit Seil und Helm und Sicherung natürlich ganz wichtig. Respekt. Ja, deswegen, ich würde sagen, ich bin bergerfahren und mag auch die lokalen Steige hier an Ahr und Rhein, Neckarsteig, wie sie alle heißen, sehr gerne.
Also wir haben die richtige losgeschickt, als wir uns überlegt hatten, Mensch, wir machen mal was zum Salzburger Almenweg und um den soll es jetzt gehen in dieser Ausgabe. Almenweg, das klingt idyllisch, das klingt beschaulich, bisschen auch klischeebeladen, vor allem aber auch für Laien machbar. Also bewirtschaftete Almen, die stehen ja selten so auf 3000 Metern Höhe, würde ich jetzt mal sagen und denken.
Ja, das stimmt. Also für den Anfang würde ich sagen, es stimmt das alles. Fitness, würde ich sagen, gehört trotzdem bei einer mehrtägigen Wanderung oder auch bei einer eintägigen Wanderung alpin dazu.
Mhm.
Und vielleicht auch ein bisschen frühes Aufstehen.
Das kann ich.
Ja, das kannst du. Ja, das stimmt.
Fitness arbeiten wir dran, aber frühes Aufstehen kann
Mr. Radio,
ja.
Absolut. Aber es gibt auf jeden Fall auch heile Bergwelt. Die Natur im Salzburger Land ist wirklich intakt, sehr, sehr schön. Und ja, auch viele Klischees, würde ich sagen.
So stellt man es sich vor auf einer Alm. Und der Salzburger Almenweg, also wie können wir uns den jetzt konkret vorstellen?
Also ganz konkret, quasi die Hard Facts. 350 Kilometer ist er lang, geht einmal quer durch Salzburger Land, südlich von der Stadt Salzburg. Das ist so die Gegend rund um St. Johann im Pongau, spricht man es, glaube ich, auch aus. Und da ist auch der Hochkönig.
Den kenne ich.
Den kennst du?
Ja, in der Hochkönigin, das ist ein Hotel da. Sehr schönes Luxushotel. Und ja, wie gesagt, wir waren da auch wandern, aber das war eher Spaziergang. Also da sind wir mit der Bergbahn hoch, mit meiner Tochter habe ich das gemacht. Und dann sind wir, das war im Sommer, im Frühjahr war das, kein Schnee mehr. Und dann sind wir die Skipiste runtergegangen. Und das ist schon sehr steil auch.
Ja.
Aber was da sehr schön war, die hatten so Rutschen. Man konnte also zeitweise immer Teile runterrutschen. Das war eine schöne
Idee.
Also
auf einer Rutsche.
Ja. Ja, ja.
Nicht auf irgendeiner Matte oder so, Sommerrudelbahn.
Nee, richtig rutschen. Ja, aber Röhrenrutschen, da habe ich mich jetzt nicht so richtig reingetraut. Also ich hatte Wanderschuhe an und damit war es eine Wanderung, kann ich sagen.
Ja, eine Rutschwanderung, würde ich sagen hier. Auch das. Ist ja auch fast geschummelt. Aber lassen wir gelten, würde ich sagen. Gut. Also alles mit Wanderschuhen, wenn Wanderschuhe an sind, dann ja, ist es eine Wanderung.
Aber sei nochmal 350 Kilometer. Also ich dachte, das wäre jetzt was für normale bis etwas sportliche Fitness. 350 Kilometer klingt nicht danach.
Ja, also du musst ja nicht alles laufen. Okay. Ne? Es sind 350 Kilometer insgesamt. Das ist aufgeteilt in 25 Etappen etwa. Und ja, wenn du das alles auf einmal laufen würdest mit Pausen, wärst du da schon einen Monat beschäftigt. Ich kenne jetzt auch niemanden, der das so am Stück gemacht hat. Also das Ding ist, man sucht sich entweder ein paar Etappen raus oder auch nur eine und kann das Stück so legen, wie es für einen selber passt. Die Kondition, für die Zeit, für die Lage, wo man gerade so ist. Und man kann auch überall am Salzburger Almweg ganz gut zusteigen. Das ist bei so Alpenwanderungen sonst oft so ein Ding. Je nachdem, wo du quasi den Zuweg von, ob es jetzt Auto oder Zug ist, irgendwie ranzukommen an den Weg, da hast du eben eine recht gute Zugänglichkeit auf diesem Salzburger Almweg auf den meisten Stücken. Das ist sehr praktisch.
Wo warst du jetzt unterwegs?
Ich habe mir einen Abschnitt rausgesucht im Großaaltal. Hier sind ganz, ganz viele Almen unterwegs, 120 an der Zahl und im Großaartal eben besonders viele. Auf diesem kleineren Stück, ich glaube offiziell sind es 4 Etappen, die durch dieses Tal laufen, da finden sich gleich 40 Almen und 25 sind davon, glaube ich, bewirtschaftet.
Wir haben oder du hast mit Eva Haselsteiner vom Salzburger Landtourismus gesprochen und die beschreibt das ja offenbar ganz treffend.
Ja, also der Salzburger Almenweg ist sicher perfekt für jene, die schon ein bisschen Wandererfahrung haben, die gern unterwegs sind. Es sind doch teilweise Etappen, die etwas länger sind. Also gibt natürlich einzelne Etappen, die man gut auch mit der Familie wandern kann. Aber wenn man sagt, man wirklich, möchte wirklich mehrere Etappen hintereinander gehen, dann würde ich sagen, dass das ein sportlicher Wanderer ist. Vielleicht Freunde, Pärchen, für das ist er sicher perfekt geeignet. Man muss jetzt nicht große Bergtour-Erfahrung haben. Also wir sind nicht hochalpin unterwegs.
So, entschuldige, wenn ich jetzt wirklich hier wie so ein Unerfahrener komme, aber ich möchte mich ja von dir begeistern lassen und so geht's ja hoffentlich auch einigen da draußen, die noch nicht so viel gewandert sind wie du. Wie viel Kilometer wandert man da so am Tag, wenn man jetzt eine Hüttenwanderung macht, also um wirklich von Hütte zu Hütte zu kommen und dann noch ein Dach über dem Kopf zu haben abends?
Typischerweise würde ich sagen, ist so eine Etappe von einer Hüttenwanderung etwa 10 bis 20 Kilometer, also ihr wart mit euren 8 Kilometern.
Oh, guck.
Ja, gar nicht so schlecht. Da gibt's auch mal welche, die vielleicht bei 10 anfangen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass eine Hüttenwanderung sehr, sehr viele Höhenmeter hat. Also du hast es ja beim Runtergehen dann auch gemerkt, das zählt auch als Höhenmeter runter.
Wobei runter auch nicht leicht ist, weil das ja doch sehr in die Knie geht.
Absolut. Ja. Also ja, dafür sind die Wanderstöcke tatsächlich am sinnvollsten fürs Runtergehen, damit du nicht deine Knie die ganze Zeit so doll belastest. Aha. Finde ich fast am praktischsten beim Runtergehen. Aber ja, im besten Fall geht eine Hüttenwanderung auch rauf und das kann auch gern mal 1000 Höhenmeter sein. Also du startest auf 1000 und bist nachher auf 2000 und hast nochmal ein paar hoch und runter zwischendrin gemacht, da kommst du schon auf Höhenmeter an so einem Tag. Also das kann schon auch gern mal 6 bis 8 Stunden dauern, so eine Hüttenwanderung-Etappe.
Aber meistens geht's ja dann vermutlich am Anfang hoch und dann wieder runter.
Tendenziell ja. Manche Wanderwege führen auch hoch und verlaufen dann mehrere Tage auf den Höhen, ohne extreme wieder in die Tal-Runtergeh-Hoch-Aktionen. Mhm. Ja, es gibt auch welche, die eben jeden Tag wieder runterführen und wieder hoch. Also das kommt ganz auf den Wanderweg an. Der Almenweg hat Höhenmeter jeden Tag, auch nicht wenige, aber es sind jetzt auch nicht extrem viel. Ich würde sagen, ein Durchschnitt.
Um das auch nochmal klarzustellen, eine Hütte, das ist jetzt schon ein bisschen einfacher alles, also von der Ausstattung und so, oder?
Auf jeden Fall. Also eine Hütte, da hast du oft Mehrbettzimmer. In Italien habe ich es oft erlebt, dass es dann auch Zweier- oder Viererzimmer auf einer Hütte gibt. Die mögen es ein bisschen komfortabler. Mhm. Aber ja, gerade in Österreich, in der Schweiz habe ich auch schon mal auf einer Hütte übernachtet, in Deutschland auch. Da sind es oft Mehrbettzimmer. Also du bist nicht alleine, du hast ein Bad, was du teilst mit anderen. Manchmal wirklich ein ganz idyllisches Holzhäuschen mit einer Holztür und einem Herzchen reingeschnitten. Also das kann schon auch da sehr viel Klischee sein.
Nach Geschlechtern geteilt oder ist das auch mal so?
Ja, also ich hatte es, ja, ich überlege es gerade.
Leicht abschrecken.
Ja, nee, ich hatte getrennt.
Okay. Mhm.
Und warme Dusche. Man kann warme Duschen auf Hütten mittlerweile doch mehr erwarten als noch vor einigen Jahren. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Aber ja, definitiv rustikal. Und gerade diese Almen, die jetzt auf diesem Almenweg liegen, das sind wirklich Almen. Also das sind laufende Betriebe, wo Leute arbeiten. Und die Wanderer, ja, die kommen eben dazu. Aber die sind jetzt gar nicht der Hauptmittelpunkt. Es geht nicht um den Komfort der Wanderer. Und der Thomas Wirnsberger, das ist der Geschäftsführer vom Tourismusverband Großaartal, der hat das ganz gut beschrieben, was man auf einer Alm so erwarten kann.
Dort sind die Bauersleute mit den Tieren den ganzen Sommer über. Die Milch wird verarbeitet zu Butter und zu Käse. Und das ist natürlich herrlich, wenn man als Wanderer unterwegs ist oder als Mountainbiker, als Freizeitsportler. Man hat immer ein Ziel, das man anläuft. Man geht gemütlich zu den Hütten hoch. Die liegen auf einer Höhenlage zwischen 1300 und 1800 Metern. Das ist natürlich eher was für den Sommer. Im Winter haben die Hütten zu.
Das ist ja spannend, was der Thomas da erzählt. Also du hast auf dem Weg viel Flexibilität beim Wandern auf diesem Salzburger Almenweg. Das klingt jetzt gut für die, die vielleicht auch Anfänger sind. Das heißt, man kann auch spontan wieder absteigen, man kann verkürzen, wenn es dann doch zu viel wird. Zu welcher Hütte bist du denn gewandert?
Mein Ziel für die Nacht war die Schrambach-Hütte. Die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich werde da gleich noch ein bisschen zu erzählen. Die liegt urig zwischen saftig grünen Bergwiesen auf 1778 Meter. Und ich bin aber auf dem Weg dahin auch schon an Alm vorbeigekommen. Und am Tappenkarsee, da gibt es die gleichnamige Hütte. Dort habe ich meine Mittagspause gemacht. Richtig schön deftig, Kaiserschmarrn, ein Radler dazu und... Ja, diese Hütte ist auch sehr malerisch, hat auch Schlafgelegenheiten, wer möchte. Ist ein bisschen größer als die, wo ich übernachtet habe. Von dort bin ich aber eben dann am Nachmittag noch weiter gewandert. Eine sehr, sehr schöne Tour vorbei an den Gipfeln der Radstädter Tauern. Und ich bin dann gegen frühen Abend, späten Nachmittag angekommen an der Hütte, der Schrambach-Hütte. Und diese Hütte wird von der Sennerin Elisabeth betrieben. Aber alle haben sie einfach Lisi genannt. Mhm. Und ja, also direkt... Von Anfang an ist man quasi hier per Du, per Lisi. Und seit 2016 arbeitet sie dort mit ihrem Mann. Als ich da war, war er nicht da, aber dafür ihr Sohn, Lukas. Der war so im Teenie-Alter, 13 rum, würde ich schätzen.
Müssen auch alle mithelfen, ne?
Der hatte Sommerferien und jetzt war dann hier Almleben angesagt. Boah,
das waren die Teenies hier in der Großstadt, kannst du mal erzählen, was die da machen müssen.
Ja, das sind keine Füße hochlegen Sommerferien auf jeden Fall. Da wird richtig fleißig mitgeholfen.
15 Schlafplätze gibt's, das habe ich nachgelesen. Und ich sag mal, so Sennerin auf einer Hütte sein, das klingt ja malerisch. Die Wanderer bewirtschaften, ja, halbmalerisch. Aber das ist jetzt das verklärte Bild eines Städters wahrscheinlich auch, ne?
Absolut, also frühes Aufstehen, wir hatten es ja gerade schon, du kannst das machst das.
Meine körperliche Arbeit hält sich in Grenzen.
Das stimmt, ja. Ich bin überhaupt keine Frühaufsteherin. Jetzt hören wir mal, was Lisi so am frühen Morgen alles schon macht.
Der Tag beginnt um 5 Uhr früh, da steht man auf, dann holt man die Kühe rein, dann melkt man die Kühe, dann wird die Milch gleich weiterverarbeitet, dann wird Frühstück gemacht, sei es für die Übernachtungsgäste und für uns selber, dann... räumt man alles auf, dann macht man sie fertig für die Tagesgäste, für die Wanderer, die man natürlich auch versorgen mit Jause, mit Getränke. Und dann am Nachmittag, späterer Nachmittag, dann richtet man wieder her zum Kühe holen, die kriegt dann vorher auch Heu. Und am Abend, wenn man dann Übernachtungsgäste hat, dann kocht man noch für die und dann sitzt man noch ein bisschen zusammen, macht ein bisschen Musik und dann geht man ins Bett, so um 10 rum.
Also ja, das ist richtige Handwerksarbeit. Da ist nichts mit vorm PC sitzen, 8 Stunden und in die Tasten tippen. Da wird noch richtig angepackt. Wenn die Touristen aufstehen, hat Lisi meist schon Stunden gearbeitet. Ich bin aber tatsächlich auch sehr früh wach geworden. Es war so ein bisschen hellhörig, hatte auch einen Schnarcher bei mir irgendwo in der Ecke. Ja, also ja, so viel Nerds, okay. In der Berghütte, Oropax einpacken.
Auch Klischee eines Mehrbettzimmers, voll erfüllt.
Ich fand das aber im Nachhinein gar nicht schlimm, dass ich dann aufgewacht bin. Ich habe nämlich draußen die Kuhglocken gehört und dachte, Moment, vielleicht ist das der Melkmoment. Und ich bin, so leise es ging, durch dieses Holzhaus, was sehr knarzte, nach unten gestiefelt. Und ja, es waren die Kühe. Der Sohn Lukas, der war auch schon wach. Ich glaube, es war 4.30 Uhr oder so, also wirklich für mich halb in der Nacht. Vielleicht auch gegen 5. Die Sonne, man konnte sie noch nicht sehen, aber es wurde hell. Und ja, da hat Lukas eben die Kühe brav an ihren Platz drin gestellt. 7 Stück waren es an der Zahl und die Melkmaschine rausgeholt. In der Zeit ist draußen so richtig der Hochnebel hochgekrochen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn so Nebel den Berg einmal hochkriecht und alles in Sekunden weg ist und dann auch wieder da, wenn der weggeht. Ja, ich habe das mit dem Melken dann auch mal probiert. Lukas hat mich gelassen, aber ja.
Also nicht mit der Maschine, sondern per Hand auch?
Also tatsächlich oder? Muss man anmelken. Also die Maschinen, das sind so Metalldinger, die werden an jede Zitze gesteckt und dann wird automatisch abgepumpt. Aber die erste Milch musst du irgendwie da anlocken mit der Hand. Und mir wurde das gezeigt. Ich habe es überhaupt nicht, also kein einziger Tropfen wollte da raus und ich habe das meinem Gewissen nach sehr gut befolgt, seine Ratschläge, wie ich das tun kann. Aber ja, zum Glück war Lukas ja noch da.
Okay, also so gab es dann doch Milch zum Frühstück für die anderen, dann, weil sonst wäre blöd gewesen. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Klassenfahrt, also dann auch gemeinsames Frühstück, gemeinsamer Schlafsaal, wahrscheinlich abends Nachtruhe, also wird zu einer gewissen Zeit gesagt, so jetzt ist Ruhe hier oder?
Ja, es gibt eine Nachtruhe tatsächlich auf vielen Almen. Die liegt meistens so um 10 Uhr rum. Wir waren jetzt eine Gruppe, wir waren nicht um 10 im Bett. Wir hatten so ein heftiges Gewitter an dem Abend. Also wirklich, ich weiß nicht, ob du mal ein Gewitter in den Bergen erlebt
hast. Nein, noch nicht.
Okay.
Ehrlich gesagt möchte ich es auch nicht, glaube ich. Aber also muss schon eindrucksvoll sein.
Ja,
ne?
Also ich habe Angst vor Gewitter, auch in der Stadt. Ich finde das überhaupt nicht geil. Und ich war froh, dass wir drin waren, hatte aber trotzdem noch gut Angst, war dann aber ganz froh, dass ich ganz gut abgelenkt war, weil unsere gesamte Truppe ist einfach noch zusammengesessen nach dem Abendessen und da wurden dann die Instrumente rausgeholt, gesungen, der Kräuterschnaps ging rum. Ja,
okay, also, das klingt lustig jetzt.
Ja, bei uns ging es doch auch, ich würde sagen mal Richtung Mitternacht, bis wir dann ins Bett gegangen sind. Es gibt Akkordeon. Mhm. Das hat wirklich was Familiäres auf der Hütte, auf der Schrambach-Hütte. Ich hatte ja schon erzählt, dass der Sohn Lukas eben die Zeit da war und seine Freunde eben auch. Also dementsprechend waren da einige Jugendliche, die mitgeholfen haben und die Sennerin und wir Gäste eben.
Das sind jetzt alle die wir da hören. Und ich meine, Akkordeon, das ist ja auch wirklich heile Alpenwelt.
Absolut, totales Klischee. Die hatten auch dazu, ungelogen, als ich ankam hoch, haben die auch schon da draußen gespielt und rot-weiße Hemden kariert an und die Lederhosen dazu. Also wirklich totales Klischee.
Ja.
Aber ich muss dich hier korrigieren, das ist kein Akkordeon, kein klassisches zumindest.
Ja.
Also ich kannte mich da auch nicht so aus, aber das ist eine steirische Harmonika, auch Zjach genannt.
Zjach. Okay.
Ja, die sieht sehr ähnlich aus, aber es gibt nicht diese klavierähnlichen Tasten, diese schwarz-weißen, die man beim Akkordeon kennt, sondern es gibt Knöpfe, runde, kleine. Sieht so ein bisschen aus wie eine Schreibmaschine, würde ich sagen. Ja, aber für den Laien hört es sich ähnlich an, aber es ist eine steirische Harmonika.
Die Zjach, haben wir was gelernt, oder? Also hier dahin Podcast hören bildet, wenn es beim Jauch mal gefragt wird, wisst ihr, das hat die Marie gesagt euch. Aber einigen wir uns darauf, es ist ein ganz spezielles Erlebnis da oben.
Absolut.
Das klingt auf jeden Fall so.
Total, auf jeden Fall. Also auch mit den anderen Gästen entsteht da sofort irgendwie eine Verbundenheit, wenn man da oben zusammen die Zeit auf dieser Hütte in doch irgendwie einfachen, schönen, natürlichen Verhältnissen verbringt.
Mhm. Wie ist das denn eigentlich für die Menschen, die dort oben arbeiten? Also das ist jetzt, wir haben es gehört, ne? Das ist einerseits Klischee, aber eben auch Klischee vom Allerfeinsten. Für uns ist das ein Riesenerlebnis. Die Lisi hat ihren XXL-Tag schon beschrieben, 7 Tage die Woche. Hat die Alm für Sie überhaupt noch diesen Charme?
Also ich war überrascht, hat es. Also ihre Augen haben auch die ganze Zeit gestrahlt. Sie hatte totale Freude dabei. Und ich habe sie auch nach ihrem Lieblingsmoment auf der Alm gefragt.
Mein Lieblingsmoment auf der Alm ist, wenn ich nach getaner Arbeit auf meinem Hausbankerl sitze und ein bisschen in die Ferne schauen kann oder schauen kann, wo die Kalmer sind. Und ein anderer Lieblingsmoment ist, wenn nette Gäste kommen und wir zusammensitzen und nach dem Essen und noch ein wenig Musik machen, ein bisschen ratschen.
Das klingt toll, da auf der Schrambachhütte. 350 Kilometer Almweg, jeder kann selbst entscheiden, wie viele Etappen er wandern möchte, hast du uns erklärt. Wie bist du weitergelaufen von dieser Hütte dann?
Ich bin weiter in Richtung Filzmoosalm. Das kann man gut schaffen, auch an so einem halben Tag, würde ich sagen. Das geht dann über die Filzmooshöhe. Da gibt es auch so ein super kunstvolles Gipfelkreuz. Jetzt nicht einfach das typische Holzkreuz, sondern ein bisschen besonderer. Da nimmt man quasi noch einen Gipfel mit und sieht auch von da die ganzen schneebedeckten Gipfel in der Umgebung. Der Almweg im Großartal, der geht meist nicht so über 1800 Meter. Also du hattest recht, Almen liegen jetzt nicht auf 3000 Metern. Man sieht aber die Gipfel, die bis 3000 Meter sind.
Schon gehöre ich näher. Ja,
auf jeden Fall. Also die Kulisse ist eindrucksvoll beim Wanderweg. Und es gibt auch einen Gletscher, der ist auf rund 3000 Metern Höhe im Großartal. Also ja, Naturkulisse vom Feinsten. Und ja, da war es auch super, super schön auf dieser Filzmooshöhe und wenig, wenig los. Also ich war im August und trotz der Sommersaison und Wochenende war da gar nicht so viel los. Also es kommt ja auf die Etappe an, aber man findet da durchaus noch recht ruhige Pfade. Also E5 ist so die typische Wanderung über die Alpen. Da musst du deine Hütte auch wirklich eher ein Jahr im Voraus buchen.
Aber weil das so viele da machen, dann weil das so der Klassiker ist und da...
Ja.
Weil du Pfade sagst, also und ja auch mit Höhe, vielleicht nochmal so ganz kurz. Ich stelle mir das vor, das werden ja nicht immer super breite, ausgebaute Wege sein, oder? Also das sind ja wahrscheinlich auch mal sehr enge Pfade. Wird es vielleicht auch mal ein bisschen gefährlich? Ist es vielleicht auch mal unangenehm für Menschen mit Höhenangst? Oder ist das alles recht gut ausgebaut?
Also das ist auf jeden Fall okay ausgebaut da alles. Es sind auf jeden Fall Pfade. Und Höhenangst ist jetzt nicht von Vorteil, aber auf jeden Fall auf diesem Wege gibt es nicht diese krassen Abhänge, dass du auf einem Fels irgendwie lang musst und neben dir geht es total runter. Aber ja, du bist eben auf einem Pfad in der Höhe und der ist auch mal schmal. Wenn dir da ein Wanderer entgegenkommt, dann musst du mal ein bisschen zur Seite. Aber da ist jetzt nicht der Abgrund hinter. Aber ja, ausgebaut ist der auf jeden Fall sehr gut.
Also es ist für Anfänger auch relativ sicher dann. Also natürlich sollte man Fitness haben, hast du ja gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Es gibt auch keine Abschnitte, wo Klettersteige oder besondere Sicherung notwendig ist. Es gibt auch eigentlich keine Abschnitte auf dem ich jetzt gegangen bin im Großartal, wo es Seile notwendig sind, wo man sich festhalten muss. Also ich würde sagen, da kommt man auch mit Höhenangst ganz gut durch.
Gut, ich dachte jetzt nur an, es gibt diese tolle Doku in der ARD, die Bergwacht, wo so gezeigt wird quasi die Einsätze der Bergwacht und wo sie sich, finde ich, mit Recht mokieren dann über Leute, die irgendwie mit Sneakern dann nicht nur solche Wanderwege gehen, sondern richtig ins Gestein hinein und die sie dann mit dem Hubschrauber rausholen müssen. Aber man wird sicher nicht mit Sneakern langlaufen, aber es sind schon Wege, denen man folgen kann, die ausgeschildert sind und wo man relativ sicher entlangkommt.
Auf jeden Fall. Okay. Und eine große Regel in den Bergen, nicht die Wege verlassen. Also egal, wo du denkst, da unten, ich sehe die Hütte, ich kreuze jetzt hier kurz ab. Niemals in den Bergen den Weg verlassen. Das ist das wirklich Dümmste, was du machen kannst. Du kannst abrutschen, du kannst dich verlaufen und du willst nicht unbedingt in einer frostigen Nacht in den Bergen sein. Also es gibt da schon so ein paar Basic-Regeln und auf dem Weg zu bleiben ist eine der wichtigsten. Vernünftige Schuhe anzuhaben, wo du auch nicht drin umknickst oder so, ist eine weitere, genug Wasser mitzunehmen. Ich könnte jetzt hier ein paar Regeln aufzählen.
Das ist wichtig, absolut. Gut, dass du sagst. Dann sag uns mal, wann wandert man denn am besten den Salzburger Almweg? Du hast gesagt, August warst du da, das klingt ja schon mal so, als sei das eine ganz gute Zeit.
Genau, August ist eine gute Zeit. Tendenziell kann man so ab Ende Mai bis September gehen. Also hier kann man auch schon relativ früh gehen, weil du hast jetzt nicht den krassen Schnee, der schmelzen muss. Wenn du da die Gipfel unterwegs zum Teil noch mitnehmen möchtest, da muss man dann gucken im Mai und Juni. Aber da sind auf jeden Fall schon Etappen frei. September ist oft eine gute Zeit, weil es da ein bisschen leerer ist. Aber wie gesagt, auch im Hochsommer hat man hier Etappen, die gut leer sind auf dem Salzburger Almweg. Und ich muss sagen, ich habe unterwegs auch ein Murmeltier gesehen. Die sind auch nur, wenn es ruhig ist.
Das denkst aber auch nur du, dass es ein Murmeltier ist. Da möchte ich jetzt angeben mit Fachwissen, das Murmeltier im Salzburger Land ist ja Mankai.
Okay, das wusste ich nicht. Die Ziach wusste ich?
Ja, ich habe es auch nachgelesen.
Okay,
ich habe es auch nachgelesen. Dann ist es jetzt ausgeglichen hier, von wegen Akkordeon und Murmeltier. Da steht es jetzt 1:1. Du hast schon gesagt, wie die Wege sind. Wie findet man sich zurecht? Also gibt es irgendwie ein Zeichen, dem man folgt? Oder wie funktioniert das dann?
Also an jeder Kreuzung stehen eigentlich in den Alpen immer Wegweiser in alle Richtungen. Wo kommt man was hin? Also kommt man runter ins Tal, zum nächsten Dorf, zur nächsten Hütte. Und man folgt die ganze Zeit auch dem blauen Alpenenzian, also es ist das Symbol des Salzburger Almweges und der zeigt dann auch immer an jeder Kreuzung in eine Richtung.
Und die stimmt noch immer. Also ich habe ja immer das Verdacht, also auf meinen kleinen Wanderungen, das war jetzt nicht in Österreich, sondern in Südtirol, immer den Verdacht gehabt, dass irgendjemand so ein Schild mal abgenommen hat oder verdreht hat, um die Leute zu ärgern.
Aber okay, das ist echt fies. Also,
ja, weiß ich. Vielleicht würde man das selber mal gerne machen, aber nein, natürlich macht man sowas nicht, aber das geht dann auch.
Also ich bin überall angekommen, okay, wo ich hin wollte, sagen wir mal so. Und ja. Thomas Wirnsberger vom Tourismusverband, der erklärt auch nochmal, warum das denn das Symbol des Salzburger Almweges ist.
Der blaue Enzian, so kennt man ihn von den Frühlingswiesen. Einige kennen ihn auch von der Schnapsflasche, ja, da ist auch auf dem Etikett drauf. Warum haben wir den Enzian gewählt? Wenn man denkt, ja, viele Leute, die in den Bergen unterwegs sind, kennen natürlich das Edelweiß, das auch die Bergrettung im Wappen hat, das auch der Alpenverein verwendet. Unsere Überlegung ist einfach das gewesen, wir wandern auf halber Höhe, überwiegend zwischen 1500 und 2000 Meter. Das ist die Höhenlage, wo der Salzburger Almenweg verläuft. Und das ist aber auch diese Vegetationshöhe, wo der blaue Enzian vorkommt. Denn das Edelweiß, das ist noch ein bisschen alpiner, das ist im Felsen drinnen, das ist noch höher. Das wollen wir damit nicht vermitteln.
Ja, und falls man doch mal wirklich nicht sicher ist, ob man jetzt richtig ist, einfach hinsetzen, Brotzeit machen, ein bisschen Pause einlegen. Irgendwann wird schon ein Wanderer vorbeikommen. Also da kommen jeden Tag Wanderer, das ist ein etablierter Weg. Und dann fragt man danach.
Okay.
Ein guter Tipp auch, ich nutze immer Wander-Apps oder Outdoor-Apps, Komoot, Outdoor Active. Man lädt sich, wenn man möchte, auch einfach die Route in die App runter. Also das mache ich vor jeder größeren Wanderung.
Sogar ich schon auf meinem, von meinen kleinen Wanderungen habe ich diese Apps auch schon auf meinem Handy. Wobei, da muss man sagen, dass Jenny, ihr habt sie ja auch schon kennengelernt, hier die Chefredakteurin, das ist ja meine Frau. Da sind wir von so einer App auch über Kuhweiden, eingezäunte Kuhweiden wohlgemerkt, geschickt worden. Also mussten dann einen großen Umweg gehen. Es stimmt nicht immer. Aber
okay, ja, das stimmt. Im besten Fall sucht man sich die Route raus, offiziell von dem Wanderweg auf der Webseite, weil dann haben sie das zusammengestellt. Okay. Nur so als Tipp. Jeder Wanderer kann da theoretisch eine Route reinstellen bei Komoot.
So, eben. Ne? Das sind die, die früher die Schilder verdreht haben und die stellen jetzt komische Routen über Kuhweiden rein in so eine App. Wahrscheinlich ist es das. Jetzt hast du gerade schon die Filzmoosalm beschrieben, so als Start- und Zielpunkt. Wenn man vor oder nach dem Almenweg noch so ein paar Tage bleiben möchte in dieser wunderschönen Region, was kannst du da denn empfehlen?
Ja, da kann ich euch noch einen Podcast empfehlen, hier bei uns bei Reisen exklusiv. Hotel der Woche haben wir ja auch noch.
Oh, das war nicht abgesprochen.
Aber da haben wir schon mal über das Großartal geredet. Und zwar, als ich dort in einem Hotel war. Ich war nämlich vorher und nachher im Hotel Tauernhof, ein sehr, sehr schöner Familienbetrieb. Boutique-Feeling, alles neu gemacht, schicker Pool, große Saunalandschaft, wirklich auch für alle was dabei. Kinder, Familien, Paare und auch noch sehr bezahlbar für diese Art von Hotel, ich glaube 180 die Nacht oder so und wirklich schön. 4 Sterne Superior ist es, glaube ich. Das kann ich sehr empfehlen. Man kommt auch gut mit den Öffis hin von Salzburg mit 2 Bussen bis vor die Tür. Deswegen, ja, das kann ich sehr empfehlen. Hotel Tauernhof.
Ja, also dann nochmal reinhören in diese Folge vom Hotel der Woche. Verlinken wir auch einfach mal hier in den Shownotes. Marie, das war toll. Also das hat richtig Lust gemacht. Selbst hier dem Anfänger. Also warum nicht?
Ja, schnür deine Schuhe.
Aber hallo, muss ich erstmal welche besorgen hier in meiner Größe. Wobei, ich habe Wanderschuhe. Ich habe Wanderschuhe. Nicht so leicht, Schuhgröße 49.
Ja, das stimmt.
Hast du die nächste Wanderung schon geplant?
Tatsächlich ja. Für mich geht's auf den Fischerweg nach Portugal. Wandermenschen werden diesen Weg kennen. Er ist sehr berühmt und berüchtigt, die Küste lang. Ja, das wird knapp 3 Wochen dauern mit meinen Pausen.
Haben wir dir so lange Urlaub gegeben? Ist das schon geklärt?
Ja, ich habe ja ein bisschen Auszeit. Ja, deswegen habe ich ein bisschen Zeit und ja. Werde diesen Wanderweg gehen in Portugal. Freue ich mich schon. Auch die größte Wanderung, die ich für mich jetzt bisher gemacht habe.
Toll.
Klingt aber toll. Ja, ich habe noch die Lisi auch im Hinterkopf mit ihrer Alm. Vielleicht schaue ich in der Zeit auch nochmal bei ihr vorbei und lerne das mit dem Melken nochmal richtig.
Bitte, damit die Leute auch Milch in den Kaffee kriegen dann.
Ja, also absolut.
Von dir, frische Milch. Von dir gemolkene frische Milch. Ja, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Alles zum Salzburger Almenweg könnt ihr bei uns auch online nachlesen bei Reisen Exklusiv, also reisenexklusiv.com. Marie hat nämlich eine sehr schöne Reportage gemacht zu ihrer Tour. Die gibt's da. Den Link auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß und wie sagt man, Bergheil, oder?
Also sagt man tatsächlich so Bergheil zu anderen Wanderern, aber mittlerweile gibt es da auch ein bisschen unbelasteter anhörende Bergfrei.
Ja, okay. Bergfrei. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.